HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Der 27. Januar liegt hinter uns und dieser Tag ist traditionell seit 1996, also seit 27 Jahren, dem Erinnern gewidmet. Dem Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Denn am 27. Januar 1945 befreiten die sowjetischen Truppen die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Dieser Tag wird aber auch dazu genutzt, zu mahnen, sich zu besinnen auf die gemeinsamen Werte wie Demokratie, Rechtsstaat und Menschenwürde. So auch in Kassel, wo die landesweite Gedenkveranstaltung stattgefunden hat. Carsten Gulke war dabei.
Gegen das Vergessen, so das Motto der Veranstaltung, die alljährlich an wechselnden Orten stattfindet. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation in Europa, des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und der mehr als 3000 antisemitischen Straftaten in ganz Deutschland, sieht der Alterspräsident des Hessischen Landtages, Rolf Kant, die große Aktualität des Tages.
Es hat auch was mit Krieg zu tun, mit viel Leid, das seinerzeit im Nationalsozialismus eben entstanden ist. Also wenn man allein an die Ermordung von 5 Millionen und vor allen Dingen auch an das Leid an der Bevölkerung. Und da kann man den Bogen durchaus ziehen zur Ukraine jetzt beispielsweise. Was muss da die Bevölkerung selbst eigentlich auch ausstehen? Und aus diesem Grunde kann man beides durchaus miteinander verknüpfen. Also im Grunde genommen muss man sagen, es darf nie wieder Krieg geben.
Ministerpräsident Boris Rhein erinnert an alle Menschengruppen, die damals von den Nazis verfolgt, gequält und getötet wurden. Und er fordert, die Demokratie zu verteidigen mit allen verfügbaren Mitteln. Für den jungen Landtagsabgeordneten Florian Schneider ist genau das gelebter Alltag.
Ganz klar. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die glücklicherweise solche Erlebnisse nicht hautnah miterleben musste. Und deswegen ist es gerade für die Kultur ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder uns daran erinnern, was meine Großeltern, was andere Großeltern erleben mussten. Und wenn wir darüber sprechen, dann kommt das immer wieder in Erinnerung und wissen, wie wir unser politisches Handeln ändern müssen.
Oberst Siegfried Zeyer, stellvertretender Kommandeur und Chef des Stabes im Landeskommando Hessen, sieht auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Osteuropa, aber auch in der Bundeswehr und in Deutschland selbst den klaren Auftrag, gegen das Vergessen alle demokratischen Kräfte zu mobilisieren.
Es ist Aufgabe aller Generationen und sich immer daran zu erinnern. Und deswegen haben wir das in der Bundeswehr auch immer fest als Thema und versuchen unseren Soldatinnen und Soldaten zu verdeutlichen, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst und wenn man Kräfte agieren lässt, die es ja durchaus auch zurzeit leider in Deutschland gibt, und die in freien Lauf lässt. Und da gilt es halt stetig vorzuwarnen.
Im Nationalsozialismus sind auch rund 300.000 Menschen ermordet worden, weil sie psychisch erkrankt oder behindert waren. Allein dem Mordprogramm Aktion T4 fielen 70.000 Menschen zum Opfer. Unter ihnen auch Rosa Schillings. Die Lesung aus dem Buch »Ich bin ohne Sinnen gestorben« durch die Enkelin und Autorin Gabriele Lübcke hat bei den Besuchern der Gedenkveranstaltung für viel Emotionen gesorgt. Schildert sie doch darin die Ermordung ihrer Großmutter in der Tötungsstätte Hadamar im Jahr 1941. Einer starken Frau, die selbstbewusst den Nazis die Stirn geboten hat. Ihre letzten Worte sind heute ein Vermächtnis und auch ein Auftrag, so die Autorin.
Sie hat, als sie ihren Tod vorausgeahnt hatte, gesagt, ich bin als Staatsanwältin angestellt, um aufzuklären, warum ich gemordet worden bin. Ich bin ohne Sinnen gestorben.
Gedenkveranstaltung zum Holocaust-Gedenktag in Kassel hat sie stattgefunden. Unser Ministerpräsident Rhein war dabei und natürlich auch unser Reporter Carsten Gulke. Ja, seit 96 also schon wird am 27. Januar den Opfern des Nationalsozialismus gedacht, international. In der Gedenkstätte und früheren Tötungsanstalt Hadamar im Kreis Limburg-Weilburg ist anlässlich dieses Tages eine digitale Sonderausstellung eröffnet worden, die heißt Mutti nimm mich mit nach Haus, jüdische Mischlingskinder in der Tötungsanstalt Hadamar, 1943 bis 1945. HR-Inforeporter Benjamin Müller hat sich die Ausstellung angeschaut.
Fast 15.000 Menschen. So viele werden zwischen 1941 und 1945 in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet. Hierher werden psychisch Erkrankte oder Menschen mit Behinderung gebracht. Was aber die wenigsten wissen, zwischen Frühjahr 1943 und März 1944 wird innerhalb der Anstalt das Erziehungsheim für halbjüdische Kinder eingerichtet. Genau damit befasst sich die neue digitale Sonderausstellung der Gedenkstätte Hadamar. Kuratorin Madeleine Michel.
Die Ausstellung heißt Mutti nehme ich mit nach Haus, jüdische Mischlingskinder in der Tötungsanstalt Hadamar 1943 bis 1945. Und die heißt so, weil wir ein direktes Zitat eines der hier ermordeten Kinder genommen haben, was er wohl zu seiner Mutter gesagt hat, als er sie zum letzten Mal gesehen hat.
Insgesamt werden 45 Kinder und Jugendliche in die Einrichtung nach Hadamar verlegt. 40 von ihnen werden hier ermordet, wahrscheinlich durch eine Überdosis an Medikamenten. Sie kommen, weil sie sogenannte Mischlingskinder sind, also ein Eltern- bzw. Großelternteil jüdisch ist. Aber es gibt noch einen anderen Grund, erklärt Madeleine Michel.
Sie sind Fürsorgezöglinge. Das heißt, sie waren vorher schon in Heimen untergebracht. Nicht unbedingt, weil sie irgendwie verhaltensauffällig gewesen sind oder andere Schwierigkeiten hatten. Manchmal lag es auch einfach daran, dass Familien durch die jüdische Abstammung stigmatisiert worden sind und somit auch ins Soziale ausgedrängt worden sind und teilweise eben die Kinder unter prekären Verhältnissen aufwachsen mussten, aus gesellschaftlichen Gründen.
5 dieser Schicksale werden jetzt exemplarisch in der Ausstellung gezeigt, so wie das der Brüder Wolfgang und Günther Heinemann aus Niedersachsen. Ihr Vater war Jude und in der Kommunistischen Partei Deutschlands aktiv. Deshalb wurde er bereits 1933 von den Nazis ermordet.
Daraufhin wurde die Familie sozial isoliert. Sie haben keine Wohnung mehr bekommen, weil der Vater Jude und noch KPD-Mitglied war. Und die Mutter musste in Behelfswohnungen mit ihren insgesamt 4 Kindern, also es waren 2 Jungs, 2 Mädchen, leben. Und ihr wurde dann immer wieder gesagt, hier, sie müssen etwas an der Lebenssituation ändern, sonst nehmen wir ihnen die Kinder weg.
Schließlich kommen die beiden Jungs, Wolfgang und Günther, in ein Heim. Über ein paar Umwege landen sie dann in Hadamar. Kurze Zeit später bekommt ihre Mutter ein Schreiben. Ihr jüngerer Sohn Günther sei an Darmgrippe erkrankt. Sie macht sich sofort auf den Weg. Was sie dann erlebt, gibt sie nach Kriegsende zu Protokoll. Ein Auszug daraus findet sich auch in der Ausstellung.
Dort wurde mir gesagt, mein Sohn Günther sei gestorben. Ich ging darauf zu dem Chefarzt. Derselbe sagte mir, Frau Heinemann, Sie müssen sich schon damit abfinden, Ihre Kinder nicht wiederzusehen, denn das Judentum muss ausgerottet werden. Ich sprach darauf mit meinem anderen Sohn Wolfgang, welcher noch dort war. Derselbe sagte zu mir, Mutti, Günther war nicht krank. Wir machten einen Ausflug, woran er nicht teilnehmen durfte. Abends, als wir zurückkamen, war Günther krank. Ich durfte noch zu ihm. Da lag Günther besinnungslos im Bett.
Der Mutter wird klar, was hier passiert ist. Sie versucht zwar noch zu handeln, allerdings ohne Erfolg.
Benjamin Müller über die digitale Ausstellung Mutti, nimm mich mit nach Haus, jüdische Mischlingskinder in der Tötungsanstalt Hadamar von 1943 bis 1945. Sie ist frisch eröffnet und abrufbar unter erziehungsheim-hadamar.de. Und wir kommen zu einem anderen Thema, nämlich zum Thema Streik. Nichts im Briefkasten und das Päckchen ist auch nicht angekommen jetzt, auf das Sie warten. Zum zweiten Mal hatte die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeitenden der Post aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Verdi will 15% mehr Gehalt für die Beschäftigten. Die Post sagt, das ist zu viel. Und deswegen geht es weiter. Es wird weiter Druck ausgeübt. Unsere Wirtschaftsreporterin Juli Rutsch habe ich gefragt, wie viele Menschen in Hessen sich denn an dem Postwarnstreik diesmal beteiligt haben.
Also es sind mehrere tausend Menschen, die bei der Post in Hessen ihre Arbeit niedergelegt haben. Mir hat ein Verdi-Sprecher gesagt, dass viele Streikende dieses Mal über Social Media angeworben wurden, also in WhatsApp-Gruppen, bei Facebook, Telegram. Und auch deren Motivation sei extrem hoch. Es gibt täglich neue Eintritte in die Gewerkschaft. Also die Streikbeteiligung von Postmitarbeitenden in Hessen sei so hoch, wie es noch nie im Moment der Fall war.
Außerdem habe ich unsere Reporterin gefragt, wo überall gestreikt wurde.
Der Streik fing an im Raum Gießen, da wurden schon Zustell- und Verteilzentren bestreikt und er hat sich auf ganz Hessen ausgeweitet, also Briefe werden nicht mehr zugestellt und auch Pakete bleiben liegen, das betrifft im Moment alle Regionen in Hessen.
Und zum Schluss hat Juli Rutsch noch erklärt, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird.
Also wenn die Post auch wieder nicht einlenken sollte, dann wird Verdi den Streik bis morgen ziehen. Das heißt, auch an diesem Wochenende bleiben dann Briefe und Pakete wieder im Lager und können dann erst nächste Woche zugestellt werden. Am 8. und 9. Februar gibt es dann die dritte und letzte Tarifrunde. Mehr wird Verdi der Post nicht anbieten, hat mir heute der Sprecher gesagt. Die Post wiederum will ein Angebot vorlegen. Das heißt, entweder einigt man sich dann dort oder es kommt zu einer Urabstimmung unter den Mitgliedern. Und dann könnte es sein, dass die in einen unbefristeten Zwangsstreik treten, also dann wirklich dauerhaft ihre Arbeit niederlegen.
Juli Rutsch zu aktuellen Infos und Hintergründen zum Postwarnstreik. Vielen Dank für die Informationen. Noch genau eine Woche ist es ab jetzt, bis zum Weltcup-Start in Willingen. Die Weltelite der Skispringenden kommt zurück nach Hessen und mit ihr auch wieder zehntausende Fans. Am Mühlenkopf laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Aktuell gibt's noch einen riesigen Schneeberg, der verteilt werden muss, klar. Unsere Willingen-Reporterin Silvia Ritter war vor Ort.
Dick verschneite Tannen im Stricktal. Es gilt, den Schnee zu verteilen auf der Mühlenkopfschanze. Unten im Auslauf kein Ding. Die Schanze hoch kämpft sich ein roter Pistenbully. Ihr Fahrer ein Free Willy, wie sich die vielen freiwilligen Helfer zum Willinger Weltcup nennen. Björn Wäscher sitzt am Steuer der Steilhangwalze.
Hat eine Seilwinde drauf, die oben am Schanzentisch eingegangen ist. Die Walze mit 4 Tonnen unterstützt zum Bergaufziehen und dass ich den Schnee überhaupt bergauf transportieren kann. Ich sage, wenn alles gut läuft, habe ich die Schanze in einer Woche belegt und das Feinplanum dafür gemacht, sodass die Springer springen können, ja.
Björn Wäscher ist nicht erst seit heute am Werk. Die Willinger liegen gut im Zeitplan. Immer mehr LKWs rücken an. Die Tribünen stehen, die Ränge sind freigeschippt, Getränke werden geliefert. Der Anlauf ist belegt und kühlt gerade durch. Alles im Blick hat Schanzenchef Andreas Rohn.
Wir werden jetzt den Aufschwunghang voll belegen mit ungefähr 60 cm Schnee. Also es sieht sehr gut aus mit der Präparierung. Er wird erst in die 60 cm Höhe gebracht und dann müssen wir ihn abarbeiten auf 40 cm. Das heißt, von oben her runterfräsen mit der Fräse, mit dem Glättebrett auf Niveau bringen, dass es nicht auf einer Seite höher ist wie auf der anderen Seite.
Schon bei der Anreise nach Willingen kommt man am Thema Weltcup nicht vorbei. Hinweisschilder auf Parkplätze, Shuttlebusse, Wegweisung zur Schanze. 23.500 Fans werden am Samstag im Stadion erwartet. Vielleicht wird auch der aktuelle Schanzenrekord von 153 Metern geknackt. Ein Rekord ist zumindest auch schon die Teilnahme von 100 Athleten aus 20 Nationen. Im Stadion werden da schon fast die Fahnenmasten knapp. Gibt's eigentlich noch Tickets? Christine Hensel vom Skiclub Willingen.
Es sieht gut aus. Also der Samstag wird wieder ausverkauft sein. Da wird's dann keine Tageskasse geben. Freitag und Sonntag gibt's noch Karten an der Tageskasse.
Auch Norbert Lopatta als Leiter des Tourismus- und Kurbetriebs in Willingen freut sich aufs Weltcup-Wochenende.
Allein für Willingen 10.000 Betten sind voll. Und das tut richtig gut. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie mit Zuschauern, ohne Zuschauer ist es jetzt wirklich eine Wohltat zu wissen, dass die Leute kommen können und die freuen sich auch alle riesig.
Eine Woche noch, dann geht's wieder los mit dem Skispringen in Willingen. Silvia Ritter hat die Vorbereitungen begleitet. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer zum Nachhören auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.